Podcast von Packaging Journal und Interpack.
Packaging People, die nächste, unser schöner Podcast mit den Menschen der Branche, aber auch mit den Themen der Branche. Jan-Malte Andresen ist mein Name, Julia Paul ist auch hier.
Hallo.
Wir beide sind fürs Packaging-Journal sozusagen zuständig und es gibt ja gerade ein Thema, das intensiv diskutiert wird, intensiver als alle anderen. Es ist das Thema mit den vier Buchstaben PPWR, die neue EU-Verpackungsverordnung, lange geplant, lange auf den Weg gebracht, nun einen entscheidenden Schritt weiter, seit das EU-Parlament ja dieser Verordnung zugestimmt hat. Und wie schön, dass wir heute unsere Fragen ja direkt nach Brüssel stellen können. Unser Gast heute, Dr. Wolfgang Trunk. Herr Dr. Trunk, hallihallo.
Schönen guten Nachmittag mittlerweile. Ja, ich bin tatsächlich in meinem Büro, in meinem Open Space Büro, wo ich mich jetzt in einem Silent Room eingebucht habe, damit wir nicht gestört werden.
Ja, das ist schön. Silent Rooms braucht man auch in Brüssel. Politischer Referent bei der EU-Kommission in Brüssel, Teamleiter im Referat der Generaldirektion Umwelt. Können Sie PPWR noch hören?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer noch ein faszinierendes Thema. Im Gegenteil, also ich komme mit jedem Tag, ich lerne auch noch heute jeden Tag dazu und es ist in der Tat so weitreichend, so vielschichtig. Nein, also der Effekt ist noch nicht, in dem Stadium bin ich noch nicht.
Mehr. Was haben Sie denn heute dazu gelernt? Ist ja schon Nachmittag.
Ja, heute Morgen, muss ich ehrlich sagen. Heute habe ich dazugelernt, dass wir als EU schon sehr viele sogenannte Live-Projekte oder auch Horizon 2020 Projekte haben, also Förderung von den Kollegen drüben in der Generaldirektion für Innovation und Forschung. Und viele von diesen Projekten auf der einen Seite entwickeln neue, innovative, nachhaltige Verpackungssysteme und auf der anderen Seite machen sie auch dann den nächsten Schritt schon, um solche Systeme dann oder neue Produkte dann zu launchen und helfen dann praktisch bei der Umsetzung. Also dass wir da in dem Bereich, was wir in dem Bereich schon alles fördern, ist hochinteressant und wir wollen das jetzt dann eigentlich auch besser mit einbringen in der Implementierungsphase für die Verordnung.
Also da tut sich noch viel. Um es klar zu machen, ich meine, das Parlament hat Ja gesagt, damit ist Ihre Arbeit noch längst nicht getan, oder?
Nee, also aus zwei Gründen nicht. Also man muss zum einen mal unterscheiden, was bisher passiert ist. Wir haben ja zwei Gesetzgeber. Das eine ist der Europäische Rat, die Mitgliedstaaten, die 27 und das Europäische Parlament. Beide haben im März bzw. April haben beide mit Gesetzgeber dem vorläufigen Text zugestimmt. Und dieser vorläufige Text, deshalb ist es auch noch nicht ganz durch, also deshalb ist ein Teil, was mich derzeit noch umtreibt, ein Teil ist, dass man eben jetzt dabei ist, diese sogenannte sprachjuristische Überprüfung des Textes zu machen. Also da geht's dann, das sind Juristen, die dann auch den Wort für Wort umdrehen, ob das auch schlüssig ist, ob das auch konsistent ist, ob man, das ist eigentlich eine Sache, da wird in der Substanz sich am Text nichts mehr ändern, aber die ein oder andere Formulierung in den Artikeln und auch in den Erwägungsgründen wird tatsächlich noch sich ändern. Und erst wenn das abgeschlossen ist, dann werden die Übersetzungen angefertigt und dann wird im Herbst nochmal das neu gebildete Parlament das formalisieren, also richtig nochmal annehmen müssen. Dann geht es nochmal durch Umweltausschuss und durchs Plenum und dann erst geht es durch zum Rat und dann müssen auch die 27 Mitgliedstaaten diesem Text noch zustimmen. Also wir sind fast durch, also wir haben jetzt sozusagen eine Einigung zwischen den Gesetzgebern über dieses Provisional Agreement, vorläufiges Agreement und die letzte Meile müssen wir tatsächlich noch gehen. Und dann der andere Sache, was mich dann in der Zukunft umtreiben wird, ist die ganze Umsetzung. Und das können wir dann, was das dann alles für die Wirtschaft konkret bedeutet und für die Verbraucher.
Also es ist noch einiges, was da noch auf Sie zukommt. Wenn Sie jetzt auf die letzten Monate zurückblicken, wie steinig war der Weg, um jetzt zu dem Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind?
Ja, also er war extrem steinig, der Weg. Ich will jetzt mal nicht ganz so weit zurückgehen. Es war schon sehr schwierig in Kriegs- und Krisenzeiten. Zeiten den Gesetzgebungsvorschlag von der Kommission erst innerhalb der Kommission durchzubringen. Wir haben da auch da viele, viele verschiedene Dienste, was in Deutschland Ministerium ist, das zu schaffen. Aber jetzt seither das eigentliche Mitentscheidungsverfahren, da war es halt extrem schwer, diese verschiedenen Interessen der Wirtschaftsbeteiligten, vor allen Dingen die gegenläufigen Interessen irgendwie zu vereinen. Also es gibt bei jeder, und es wird eine große, das wird wirklich das ist eine weitreichende Neuordnung, es wird große Anpassungsmaßnahmen geben. Da gibt's immer Verlierer und Gewinner. Wie fängt man die Verlierer ab? Die sind die, die am meisten Schwierigkeiten machen. Das andere Problem ist, dass wir eben verschiedene Verpackungsmaterialien haben, die gegenseitig konkurrieren. Das heißt, die Unternehmen, die jetzt mal Plastikverpackungen herstellen, die wollen Veränderungen, die eher zu ihren Gunsten sind. Und dann bei Glasverpackungen, sieht es ganz anders aus. Und natürlich auch noch der große Konflikt zwischen den Mitgliedstaaten auch, wo wer ist schon stärker bei der Recycling-Schiene, wer hat da noch Nachholbedarf, wer geht eher auf Recycling oder wer geht eher auf Mehrweg oder Reuse, solche Sachen. Es ist extrem schwer, und dann ist eben in den letzten paar Monaten noch hinzugekommen, dass das Europaparlament im Wahlkampf war.
Weil es so steinig war und weil ja auch noch einiges auf Sie zukommt, wie Sie gerade gesagt haben. Wir reden natürlich mit vielen Vertretern hier aus der Branche. Wir wissen, und Sie wissen das viel besser, was es für Diskussionen gab, eben auch im Vorfeld, bis es also dann jetzt zu dieser Abstimmung im EU-Parlament gekommen ist. Was wir durchweg hören ist, Sie haben eben gesagt, Gewinner und Verlierer gibt's. Das wird jeder für sich definieren. Bin ich Verlierer, bin ich Gewinner? Was wir durchweg hören ist, was wir uns wünschen einfach und was wir wirklich einen großen Vorteil finden, ist, dass es einheitliche Regeln geben wird in Europa. Das haben Sie gerade gesagt, in den Mitgliedstaaten sieht es natürlich anders aus in vielen Punkten. Wie einheitlich kann es wirklich?
Ja, das war tatsächlich das schlagende Instrument, weshalb wir es, ich habe es schon angedeutet, in so schwierigen Zeiten für unsere Bevölkerung und für unsere Volkswirtschaften geschafft haben, diesen Vorschlag, der natürlich unter dem Dach des Green Deal gekommen ist, dass wir da, wenn das in Anführungszeichen nur ein Umweltpaket gewesen wäre, und dann hätten wir es nie geschafft, hätten wir es noch nicht mal durch die Kommission geschafft. Und das war in der Tat, also die Tatsache, dass die Wirtschaft mit 27 nationalen Systemen konfrontiert ist, führt zu milliardengroßen Effizienzverlusten oder Kosten, die wir dann natürlich versucht haben, möglichst weitgehend zu reduzieren. Also wir kommen durch diese Vereinheitlichung, die wir in vielen Bereichen tatsächlich noch geschafft haben, zu sehr großen Kostenentlastungen. Und das sind jetzt keine Wunschzahlen. Die Zahlen sind auch alle bestätigt von der Wirtschaftsseite. Wo wir natürlich unsere Grenzen haben, ist, wenn Mitgliedstaaten sagen, ich habe eine spezielle Situation jetzt, was ein konkretes Beispiel, kompostierbare Verpackungen in Italien. Da haben die ein anderes System schon entwickelt. Die können eben bestimmte Bioabfälle, können die eben kompostieren in ihren Anlagen, die sie da aufgebaut haben, was in fast allen anderen Mitgliedstaaten nicht der Fall ist. Und deshalb mussten wir praktisch da Kompromisse eingehen, was die Harmonisierung eingeht. Mussten wir zum Beispiel dann in dem konkreten Fall Italien die Möglichkeit einräumen, dann diese Verpackungsformate, die eben da in die Biotonne gehen können oder in die Kompostanlage gehen, wo die industriellen Kompostanlagen mit fertig werden, dass die nur in Italien dann auch kompostierbar sind. Und das ist so eine Ausnahme, ein schönes Beispiel, wo wir dann halt in Anbetracht der nationalen Verhältnisse dann so Sondermöglichkeiten und eine Flexibilität für in dem Fall Italien eingeräumt haben. Und das ist auch das schlagende Argument gewesen, weshalb wir die Wirtschaft letztendlich überzeugen konnten, die Harmonisierung bei der Kennzeichnung, aber auch bei diesen Nachhaltigkeitskriterien, also bei den Sustainability-Kriterien. Dazu gehört wie zum Beispiel die Recyclingfähigkeit oder die Verpflichtung für Recyclatanteil in der Plastikverpackung. Das ist EU-weit vorgeschrieben und es wird in Zukunft kein Mitgliedstaat mehr sagen können, diese Verpackung ist bei mir recyclingfähig und in einem anderen Land ist es nicht so. Das ist EU eine einheitlich geregelt oder auch bei Recycled Content. Die Werte, die in der Verordnung drinstehen, die sind EU-weit gültig.
Um nochmal kurz bei diesen nationalen Gesetzen und jetzt dem EU-weiten zu bleiben, dazu hat uns nämlich auch eine Frage von unseren Leserinnen und Lesern erreicht. Anna Lucke von Pakun fragt nämlich, inwieweit jetzt nationale Gesetze, die jetzt vielleicht strenger sind, dann von der PPWR ersetzt werden oder ob es jetzt so insgesamt so ist wie bei dem Beispiel aus Italien, was Sie gerade genannt haben, dass dann die strengeren nationalen Gesetze trotzdem weiterwirken.
Ja, das ist jetzt noch ein sehr, sehr interessanter Punkt, den wir schon jetzt mit unserem juristischen Dienst, also das, was in Deutschland das Justizministerium wäre, auseinanderlegen. Und da muss man tatsächlich sehr viele, viele Punkte unterscheiden. Was dürfen Mitgliedstaaten jetzt noch unter dem derzeit gültigen Recht, also die Richtlinie, da haben die Mitgliedstaaten ja Möglichkeiten, nationale Maßnahmen zu ergreifen. Und manche haben schon welche ergriffen. Andere haben jetzt, ich sage jetzt mal, Frankreich hat schon diese Obst- und Gemüseverpackungen in Plastik verboten oder auch den Restaurant Einwegverpackungsverbot hat Frankreich schon national vollzogen. Aber es kann ja auch sein, dass jetzt ein Mitgliedstaat noch sagt, hier, die neue Verordnung kommt wahrscheinlich tritt erst im Januar 2025 in Kraft und dann habe ich 18 Monate, bis die Regeln dann auch anzuwenden sind. So viel Zeit braucht die Industrie eben, um sich an die neuen Regeln anzupassen, mindestens. Dass manche Mitgliedstaaten sagen, ich will in der Zwischenzeit noch was schnell machen, weil ich in den Koalitionsverhandlungen das und das schon drinstehen habe. Und dann und das ist im Moment, was wir mit unserem juristischen Dienst eben auseinanderlegen, weil in der Zeit bislang sagen wir eigentlich allen, ihr müsst so ein Standstill angeordnet für nationale Maßnahmen für die Zeit des Mitentscheidungsverfahrens. Und das werden wir auch in Zukunft weiterführen, um eben diesen Übergang von den derzeitigen nationalen Regeln dann in eine EU-einheitliche Regel zu schaffen. Das haben wir in vielen Bereichen, wo es praktisch dann so eine Übergangsphase geben wird, wo wir dann auch zum Beispiel vielleicht zwei Logos erlauben, auch wenn wir in Zukunft wollen, dass es nur ein Logo gibt für, sage ich jetzt mal, Mehrwegverpackungen aber wenn jetzt zum Beispiel ein Mitgliedstaat schon sein eigenes Logo da hat und dann muss man da so die für die Übergangsphase irgendwelche Sonderregeln haben. Die Frage, ob nationale striktere Regelungen weiterhin bestehen dürfen, da steht ganz konkret, das haben die Mitgliedstaaten sich schon ausbedungen, im Mitentscheidungsverfahren steht ganz genau drin, wo sie das machen dürfen. Also zum Beispiel ganz konkret bei den Mehrwegquoten, da haben sich die Mitgliedstaaten das schon vorbehalten. Das gibt der Rechtstext her, dass jetzt ein Mitgliedstaat hier höher gehen kann. Bei allen anderen Sachen, wo es nicht explizit in der Verordnung im Text drinsteht, bei allen anderen Sachen müssen die Mitgliedstaaten das sozusagen uns notifizieren und wir sagen dann, ob das mit den Regeln des Binnenmarktes vereinbar ist.
Also das ist die Antwort auf die Frage von Anna Lucke. Vielen Dank auch an Anna Lucke. Sie merken, wir werden möglicherweise auch ein bisschen kleinteiliger. Wir haben wirklich viele, viele Fragen bekommen, unsere Leserinnen und Leser. Und wie schön, dass Sie gesagt haben, da gucke ich mal, was ich davon beantworten kann. Und dann mache ich das auch. Was mich vorher noch interessieren würde, wir hatten die EU-Wahl ja gerade, die Europawahl. Sie haben sie angesprochen. Inwieweit können die Ergebnisse dieser Wahl, in denen ja auch, man befürchtet ja, dass da Teile des Green Deals, zu dem ja nun auch die PPWR gehört, vielleicht wieder auf der Kippe stehen könnten. Also wie weit können die Wahlergebnisse noch Einfluss nehmen auf das, was ja nun, wie Sie gesagt haben, ja im EU-Parlament schon zumindest in der jetzigen Form durchgekommen ist?
Ja, also wenn wir jetzt mal gerade, ich habe ja Italien angesprochen, Italien war auch im Rat, in Anführungszeichen, auch der einzige Mitgliedstaat, der gegen die allgemeine Ausrichtung im Dezember gestimmt hat. Selbst Italien hat letztendlich dann auch schon mit einer mit dieser Regierung von Frau Meloni dem Kompromiss zugestimmt. Also da hat es von Dezember bis März, April hat es dann tatsächlich auch, haben wir es geschafft, Italien zu überzeugen, dem Ganzen zuzustimmen. Und das ist so, deshalb haben wir, ich habe es ja schon gesagt, die Verpackungsverordnung wird sehr, sehr stark getragen von der Industrie. Es ist nicht so wie beim Natural Restoration Law oder so, bei anderen Sachen, Green Deal Aktionen, hier die Verpackungsverordnung, da steht eben sehr stark die stehen die wirtschaftlichen Vorteile, die wirtschaftlichen Vorteile auch für die Verpackungsindustrie, aber auch vor allen Dingen für die Entsorgungswirtschaft im Vordergrund. Und deshalb, ich muss auch ehrlich sagen, also bei den umweltpolitischen Ansprüchen und Zielen, die wir verfolgt haben, mussten wir tatsächlich große Abstriche machen. Das war zwar eine harte Nuss, Pille, die wir schlucken mussten als EU-Kommission, aber auch praktisch mit dem Willen, dass wir die Verpackungsverordnung voranbringen wollen, nicht blockieren wollen, haben wir das dem dann auch zugestimmt. Jetzt, letzter Punkt zu der Frage, neues Parlament. Wir sehen eben auch, und das neue Parlament ist sehr stark an der Wirtschaft interessiert. Das war es auch gut, ist auch gut so. Und das das Echo von der Wirtschaft kommt jetzt halt ganz deutlich. Die sagen, lass uns jetzt keine Zeit mehr verlieren, diese Verordnung noch weiterhin zu perfektionieren. Die soll nicht mehr aufgemacht werden im Zuge dieser Formalisierung oder Abstimmung, die ich ja schon gesagt habe, im Herbst der zweiten Jahreshälfte. Lass uns die Verordnung jetzt möglichst schnell ins Amtsblatt bringen. Das ist ein Unisono von allen Wirtschaftsbeteiligten. Und wir glauben, dass es auch sozusagen, dass das dann beim Parlament Gehör findet und dass das dann auch eine zügige Verabschiedung durch das neue Parlament geben wird.
Ja, Daumen sind gedrückt, Herr Dr. Trunk. Wir haben, wie gesagt, viele Fragen bekommen von unseren Leserinnen und Lesern. Einige wollen wir Ihnen gerne stellen. Ich ziehe mich einfach mal raus, gebe an Julia ab. Die hat das nämlich alles wunderbar gesammelt, sortiert, Frage für Frage. Los geht's.
Wir haben jetzt auch schon das Thema Harmonisierung angesprochen. Dazu hat uns auch eine Frage erreicht. Und zwar fragt Markus Stein, CEO von Vatron, inwieweit es genug Incentivierung für Harmonisierung jetzt gibt und genug Anreize für Investitionen in zum Beispiel Recyclinganlagen in großem Stil. Würden Sie sagen, dass das in der Verordnung, dass das genug geschaffen wird? Diese Anreize?
Also das Wichtigste ist, dass die Verordnung die nötige Planungssicherheit darüber gibt, in welche Richtung sich der Verpackungssektor weiterentwickeln soll. Und da sind eben diese sogenannten Product Requirements ganz maßgeblich, dass die Industrie weiß, zum Beispiel, dass für bestimmte Verpackungen, Plastikverpackungen, Recyclatanteile drin sind oder welche Verpackungen kann ich in Zukunft nicht mehr vermarkten, weil sie unnötig sind oder weil sie nicht gut genug recycelbar sind. All diese Sachen muss die Industrie wissen, um sich bis zum Stichtag, entsprechenden Stichtag dann auf die neuen dass sie die Weichen stellen. Und wie gesagt, das ist der maßgebliche, wichtige Punkt für die Industrie, dass sie die Planungssicherheit hat. Und welche zum Beispiel Medizinprodukte sind ausgenommen von dem Recycled Content oder auch bestimmte Teile der Medizinalverpackung müssen nicht den Design for Recycling Vorschriften entsprechen. Von daher, wie wollen wir die Bioplastikpolymere weiter gestalten? Wie sieht's aus mit kompostierbaren Verpackungen? Das sind alles sehr wichtige Sachen. Also das sind wichtige Informationen, wo im Moment noch Unsicherheit besteht, solange die Verordnung nicht in Kraft tritt, ob's die Industrie sich in die Richtung entwickeln soll, natürliche Polymere also Plastik zu ersetzen. Es sind vielleicht nicht alle Entscheidungen in die Richtung gegangen, wie sich ein ganz konkretes Unternehmen gewünscht hat, aber zumindest ist jetzt die Klarheit da, dass es dahin geht und eben dahin nicht.
Sie haben jetzt gerade schon von diesen Unsicherheiten in bestimmten Bereichen gesprochen. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was wir wahrnehmen, zum Beispiel durch die Fragen, die uns jetzt erreicht haben. Was würden Sie denn diesen Branchen und auch den Leuten, die sich da jetzt vielleicht noch Sorgen machen, was sagen Sie denen? Was können Sie denen Positives mit Blick in die Zukunft mitgeben? Wie sollten sich Unternehmen jetzt verhalten?
Genau, zunächst mal sollen sie das, was eigentlich auch auf so bei uns ankommt, sollen sie den politischen Entscheidungsträgern, seien es in den nationalen Ministerien oder auch im Europaparlament, sollen denen klar vermitteln, dass die neue Verpackungsverordnung vielleicht nicht perfekt ist oder sicher nicht perfekt ist, aber dass sie möglichst schnell verabschiedet werden soll, damit sie endlich auf die Wirtschaft sich auf diese neuen Regeln einstellen kann, damit, weil es sind ja sehr oft sind ja irgendwelche Stichtage drin, bis wann irgendetwas zu erfolgen hat. Und je länger wir warten, desto länger zum einen mal können wir erst dann anfangen mit die viele Sekundärgesetzgebung, die wir noch erarbeiten müssen, und all in all natürlich dann, dass die Industrie, die kürzere Zeiträume hat. Das heißt, je früher die Verordnung kommt, desto früher können wir dann auch, weiß die Industrie, wo es hingeht, oder beziehungsweise da, wo es eben noch Konkretisierungen durch in Implementing und Durchführungsverordnungen oder Durchführungsakte geben muss, da können wir als Kommission da liefern. Und deshalb ist es das Wichtigste jetzt, dass wir möglichst schnell die Verordnung im Amtsblatt veröffentlichen.
Sie haben Medizinprodukte gerade schon angesprochen. Das ist so ein Bereich, in dem die betroffenen Unternehmen noch Unsicherheiten verspüren. Und dazu hat uns auch eine Frage erreicht von Saskia Kübler. Sie ist Packaging Managerin bei Ivocla und fragt, was im Bereich medizinische Produkte für den Einsatz und die Quote von Rezyklaten angedacht ist.
Ja, also die gesetzliche Vorgabe ist, dass wir Pharmazeutika sowohl für die Tiere als auch für die Menschen ausgenommen haben von der Verpflichtung, Rezyklatanteile einzumischen. Die können natürlich freiwillig was tun, wenn sie das wollen. Wenn sie wollen, aus Sustainability-Gründen ihren Kunden zu lieben, aber wir wollten nicht riskieren, dass irgendwelche produktspezifische oder zulassungsspezifische Properties, also Eigenschaften von Medizinalverpackungen, dass die deshalb nicht mehr zu erfüllen sind, weil wir die Mindestrezyklateinsatzquoten festlegen. Also die sind komplett ausgenommen und von daher hat die den Freibrief bekommen dafür. Ist natürlich, dann verlieren wir an Ambition, an weniger, das geht zulasten der Umwelt Vorteile des Ganzen, aber wir wollten, und das betrifft auch noch andere Verpackungen, Plastikverpackungen, wir wollten halt nicht riskieren, dass es wegen unserer Rezyklatanteile in der ganzen Lieferkette zu Engpässen kommen kann, allein wegen dieser Rezyklatvorgaben.
Damit sind wir beim Thema Recycling gelandet. Ein Thema in diesem Zusammenhang, über das ja besonders die Kunststoffindustrie auch schon vor der PPWR viel diskutiert hat, sind die verschiedenen Recyclingmethoden, also chemisches und mechanisches Recycling. Und hierzu hat uns auch eine Frage erreicht, nämlich inwieweit durch die PPWR jetzt das chemische Recycling neu gleichwertig in der Relevanz mit dem mechanischen Recycling eingestuft wird. Wie sieht's da aus?
Also das ist ein schönes Beispiel, woran wir sehen können, was noch zu tun ist. Also die Verpackungsverordnung, die sagt nichts aus über chemisches Recycling oder mechanisches Plastikrecycling, sondern sie sagt nur, dass bestimmte Recyclatquoten zu erreichen sind für bestimmte Plastikverpackungen. So, und jetzt die Frage, wie das Plastikmüll recycelt wird, das ist in Zukunft noch auszugestalten über sogenannten Implementierungsakt von uns, den wir dann, ähnlich wie es gerade bei der Plastikverpackungsrichtlinie passiert, ein Implementierungsakt, wo wir dann festlegen, wie ist dieser Recyclatanteil zu ermitteln, und da werden wir dann natürlich dann auch festlegen, inwiefern mechanisches und da liefern kann, und insbesondere beim chemischen Recycling ist dann die große Frage, ob wir Mass Balance erlauben und wenn ja, in welcher Form. Was sicher ist, und das war ganz wichtig für die zwei Mitentscheider, also für die Gesetzgeber, dass wir verhindern, dass mechanisches Recycling kannibalisiert wird, das was im Moment schon der Stand ist, dass das kannibalisiert wird durch chemisches Recycling, also dass mechanisches Recycling Substratmengen verliert, die eigentlich gut mechanisch recycelbar sind, aber dann doch ins chemische Recycling wandern, und das will man eben erreichen in dieser sekundären Gesetzgebung, darüber, dass man eben auch Nachhaltigkeitskriterien mit einzieht, festlegt für die verschiedenen Plastikrecycling-Technologien und über diese Nachhaltigkeitskriterien dann steuern kann, dass eine Plastikrecycling eben eine bestimmte Umweltleistungsfähigkeit nachweisen muss.
Wir haben am Anfang schon über die Unterschiede zwischen den nationalen Gesetzgebungen und der EU-weiten Harmonisierung gesprochen. Etwas, was damit natürlich auch einhergeht, sind die Durchsetzung und die Überwachung der PPWR. Also damit das, was Sie da jetzt ausarbeiten, auch in den einzelnen Mitgliedsländern dann durchgesetzt wird. Dazu hat uns auch eine Frage erreicht, wieder von Saskia Kübler. Sie fragt, welche Behörde denn für den Vollzug am Ende zuständig sein wird.
Ja, das ist in der Tat einer der revolutionären Punkte in der Verordnung, dass wir eben die ganze Verpackungsgesetzgebung, dass wir uns ein bisschen abwenden von dem Prinzip, dass wir auf Mitgliedstaatenebene, dass wir Berlin sagen hat zu, du musst diese Recyclingquoten erfüllen oder du musst so und so viel Recyclatanteil in Deutschland sicherstellen, sondern die Architektur ist so, dass wir auf der einen Seite diese Produktvorschriften machen, also dass eine PET-Flasche 35% Recyclat haben muss. Und die Funktion der Mitgliedstaaten im Wesentlichen wird sein, dass sie die Marktüberwachung macht, dass die Operators, also dass die Unternehmen diese Vorschriften einhalten. Das heißt, es werden jeder Mitgliedstaat, es ist dann in Sache der Mitgliedstaaten, jeder Mitgliedstaat kann dann die zuständige Behörde bestimmen, die diese sogenannte Market Surveillance, Marktüberwachung durchführt. Und diese Marktüberwachung wird dann auch in Anführungszeichen risikobasiert sein. Wir wissen ja alle, dass es nicht genug Kontrolleure gibt bei den Mitgliedstaaten. Deshalb kann jetzt in Anführungszeichen Deutschland sagen, wir schauen uns die Recyclingfähigkeit an, haben einen Fokus oder eine Schwerpunktgruppe, die sich das anguckt, wenn Holland vielleicht sagt, wir sind drauf aus, dass wir gucken, dass unsere Recyclateinsätze, die Pellets an Plastikrecyclaten, die wir importieren, dass die unseren Vorgaben entsprechen, dass die eher bei den Einfuhrkontrollen gucken, was der Importeur praktisch nachzuweisen hat. Und von daher ist es die neue Verordnung bringt eben auch eine Umwandlung der Funktion mit sich, dass die Mitgliedstaaten ist die zuständige Kontrollbehörde für die EU-Vorgaben. Und die müssen dann und der Unternehmer selbst, der muss diese Technical Documentation vorlegen, immer in der Schublade haben. Und wenn dann eben risikobasiert die zuständige Marktüberwachungsbehörde sagt, hallo, ich will mir jetzt mal genau angucken, was du jetzt genau importiert hast und wo das herkommt und ob das auch den Vorschriften entspricht, die in der Verordnung stehen. Und dann muss er das vorlegen.
Wir haben immer wieder heute schon erwähnt, dass wir auch Fragen von unseren Leserinnen und Lesern erhalten haben. So auch mit der nächsten Frage. Hier geht es um das Thema Umverpackung. Und da kommt unser Leser einmal selbst zu Wort.
Hallo, ich heiße Nils Schneider und arbeite bei der KHS GmbH. Und meine Frage dreht sich auch rund um die Getränkebranche. Artikel 25 der EU-Verpackungsverordnung hat den Titel Beschränkungen hinsichtlich der Verwendung bestimmter Verpackungsformate. Und dort wird auf Anhang 5 verwiesen, wo unter Punkt 1 ein Verbot von Schrumpffolien aufgeführt ist. Ist es korrekt, dass sich das Verbot auch auf die Mineralwasser-Sixpacks bezieht, die wir alle aus den Discountern kennen? Mich würden daher konkrete Beispiele interessieren, welche Umverpackungen die Handhabung so erleichtern, dass sie in die Ausnahme fallen.
Der Anhang 5 ist unsere Negativliste. Da steht eben drin, welche Verpackungen vermeidbar sind, unnötig sind. Und das sind alles Einwegverpackungen. Und bei diesen Einwegverpackungen haben wir eben ursprünglich vorgeschlagen. Die Schrumpffolie hatten wir ursprünglich nicht vorgeschlagen. Die ist von den Gesetzgebern reingekommen. Was jetzt genau drinsteht, ist eben was jetzt dieses Grouped Packaging für die sechs Cola-Dosen angeht. Da hat man auch sehr viel Wert darauf gelegt, das nochmal umzuformulieren. Man hat zum einen klargestellt, dass die Flaschen auch drin sind bei dieser Sache. Es geht um die Verpackung auch im Supermarkt sozusagen, im Point of Sale. Ist tatsächlich drin, dass es was man damit erreichen will, ist, dass diese Grouped Packaging, also dass diese Verpackungen den Konsumenten ermuntern sollen, mehr zu kaufen, als er eigentlich verkaufen will. Und deshalb sind die verboten. Aber wie gesagt, ausgenommen sind solche Verpackungen, die das Handling für den Verbraucher erleichtern. Also ganz konkret, die Antwort dazu ist eben, wenn diese Folien um die sechs Cola Dosen oder Wasserflaschen, PET-Wasserflaschen, wenn die schon auf der, erstens mal auf der Business-to-Business-Stufe drin ist, also wenn die schon im Supermarkt so ankommen, weil das die den Transport erleichtert auf den Paletten, dann muss man die jetzt im Einzelhandel nicht entfernen. Und zum Zweiten werden wir diesen, sagen wir, unbestimmten Rechtsbegriff der Erleichterung der Hand, des Handlings oder der Handhabung, den werden wir über Guidelines sozusagen auslegen, um dann eine einheitliche Regelung herbeizuführen. Aber im Prinzip ist halt auch jetzt dann die Softdrink-Industrie ist mit dieser Formulierung einverstanden. Und diese Folien, also die jetzt um 6 Wasserflaschen rum sind, die werden weiterhin erlaubt sein. Und vor dem Hintergrund, dass es eben der Verbraucher die dann besser transportieren kann.
Ja, danke. Dann machen wir für heute hier einen Punkt. Es wird nicht das letzte Mal sein, oder, dass wir gesprochen haben. Für uns genauso wie für Sie.
Ja, es ist wirklich noch viel Arbeit. Das kann ich abschließend nochmal sagen. Also wir sind jetzt, ich denke immer, jetzt haben wir es bald geschafft, aber letztendlich, wenn man sieht, was man alles noch an konkreten Vorschriften in den Sekundärrechten dann auf den Weg bringen muss, damit auch wirklich die Industrie die notwendige Klarheit hat, dann ist es noch sehr, sehr viel Arbeit. Und von daher werden wir nicht arbeitslos.
Danke, Dr. Wolfgang Trunk. Grüße nach Brüssel. Danke Ihnen fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpack. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de/podcast.